Hanna führt heute einen neuen, wahrscheinlich hamburgisch geprägten Fachbegriff in die Preisdiskussion ein.
Jetzige ganz klassische Lego-Bausätze sind ja auch kein Schnapper.
Markus hingegen greift terminologisch auf Erlebnisse eines gewissen Major Tom zurück.
Für mich ist es kein losgelöstes Markenthema.
Und Thorsten hat offenbar Probleme mit dem Begriff Problem.
Dann ist es eben eine besondere Herausforderung.
Ich freue mich auf das erste Thema mit euch. Diese Woche fand die CES in Las Vegas statt und mittendrin war der Spielwarenkonzern Lego. Das Unternehmen stellte laut eigenen Angaben die bedeutendste Produktinnovation seit 1978 vor. Es geht um Lego Smart Play. Im Zentrum von Lego Smart Play steht ein kleiner Stein, der Smart Brick. Der ist so groß wie ein Standard-Lego-Stein, 2x4. Anders als normale Steine verfügt er über einen Akku, Sensoren, Lautsprecher, LED-Leuchten, Synthesizer und einen Chip. Teil von Smart Play sind außerdem smarte Minifiguren und Smart Tags. Gemeinsam bilden diese einzelnen Bestandteile dann ein Netzwerk. Man kann sich das so vorstellen, dass eine smarte Figur auf ein Fahrzeug gesetzt wird und dann der Smart Brick entsprechend mit passenden Motorengeräuschen reagiert. Das System erkennt aber auch, wie weit die Elemente voneinander entfernt sind, in welche Richtung und wie sie sich bewegen. Also beispielsweise können zwei Rennwagen feststellen, wer gerade vorn liegt und eben entsprechende Leuchtzeichen machen oder auch Motorengeräusche zu Crash-Soundeffekten wechseln, wenn das Auto umkippt. Lego Smart Play kommt im März 2026 auf den Markt und zum Start soll es 3 Star Wars Bausätze geben. Die Sets bewegen sich preislich zwischen 70 und 160 Euro. Meine Frage jetzt an euch, was meint ihr, ist das die Innovation im Kinderzimmer?
Also ich finde, es klingt schon so. Dieser smarte Brick, der Kern des ganzen Systems ist, ist von der Form her der klassische Legostein. Wie wir früher als Kinder in Berlin sagten, ein Achter. Und von der Grundidee her geht's natürlich hoch innovativ, hochtechnisch, back to basics. Also du bist im Kern im Kinderzimmer, kannst kreativ was auch immer zusammenbauen und hast eine neue Ebene drin. Der Stein macht Geräusche, kann Farben annehmen und so wie ich mich da reinfühle, so muss man ja sagen, habe ich schon den Eindruck, dass das Spiel von Kindern auf eine nächste Ebene führen kann. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, wie führen Sie es jetzt ein? Recht clever. Ist auch nicht falsch, über Star Wars reinzugehen, weil das Buying Center eines solchen Systems sind Eltern und Kinder. Es macht schon Sinn, dass man in der ersten Welle eher Erwachsene da mal ranführt, damit die lernen können, was ist das eigentlich, so erste Erfahrungen sammeln. Aber der wahre Markt ist der klassische Markt. Kinder spielen kreativ mit Lego. Also coole Sache. Ab Freitag kann man sich's übrigens bestellen.
Dass der Stein auch noch dazu in der Lage ist, Figuren zu erkennen und wenn dann der gute Wookie auf den Stein zuläuft, dann einen Wookie-Schrei auszulösen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich würde gern aber noch was anderes ins Spiel führen. Ich bin da auch relativ begeistert von, weil Lego sich wieder der Herausforderung stellt, wie schaffe ich Kreativität unter neuen Bedingungen im Kinderzimmer? Und das geht ja jetzt seit dem blauen Elefanten immer weiter. Und es gab eine Zeit, da haben sie mit Lego Mindstorms gearbeitet und hatten damals schon so die ersten Module, die du programmierbar nutzen kannst. Was ich aber ganz faszinierend finde, ist, dass Lego etwas tut, was alle anderen nicht tun. Sie gehen weg vom Bildschirm. Sie versuchen, die Interaktivität und die Intelligenz in den Gestaltungsprozess einzubeziehen und nicht erstmal wie bei Mindstorms noch über einen Programmierbildschirm und dann wieder zurückzugehen, sondern wir bauen es bei uns ins Produkt ein. Der Hinweis auf den Achter finde ich auch noch, wenn du den Stein siehst auf dem ersten Foto, sagst du, logisch, das passt da jetzt rein, was die da machen. Diese Idee, die eigentliche Kernleistung wieder anzureichern, das halte ich für extrem weit gedacht in den zukünftigen Zügen, die dann noch kommen mögen.
Ja, und ich glaube, es ist auch absolut notwendig, das weiterzudenken. Eben, du hast es angeschnitten, wo so die Entwicklung hingeht. Die Spielwarenhersteller konkurrieren ja schon mit recht vielen Playern. Und das eine sind die Bildschirme, das andere sind dann aber jetzt auch zahlreiche AI-Gadgets, die da auf den Markt kommen für Kids eben. Also da passiert ja wahnsinnig viel. Und wenn man sich jetzt nicht weiterentwickelt, dann wird es vermutlich schon herausfordernd. Ich finde auch charmant, dass es eben keinen Bildschirm gibt, dass es auch keine Batterien braucht. Also das sind ja alles so Stolpersteine auch für Eltern. Wenn ein Kind dann so ein Geschenk kriegt, ist ja nichts mühsamer, als sowas installieren zu müssen oder erstmal die Batterien zu bestellen. Also ich finde, das ist recht niederschwellig und schön gemacht und zeigt sich ja auch an anderen recht erfolgreichen Unternehmen. Wenn wir zum Beispiel an die Tonybox denken, auch bildschirmfrei, wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen. Ich glaube, das ist schon der Zugang, dass man weniger auf die Bildschirme setzt und ein recht freies, intuitives Spiel der Kinder. Was ja dennoch kritisiert wird, ist jetzt hier zu teuer, ist die Frage, wird das kreative Spiel untergraben? Also all diese Punkte kursieren jetzt ja schon und vor allem in der Community wird da jetzt die Kritik laut. Ich glaube, es wird sich eben zeigen, inwiefern sich das weiterentwickeln lässt und auch frei bespielen lässt, losgelöst von diesen Star Wars Sets. Aber ich war auch erstmal positiv angetan.
Der Weg ist jetzt nicht zu sagen, wir machen es wie Holzspielzeug und bleiben beim Holzspielzeug und versuchen, neue Holzspielzeuge zu entwickeln, sondern genau den Weg zu gehen, den vorwärts zu gehen und das wirklich ins Spiel zu integrieren. Und ich meine, das kann Lego auch seit Jahren. Wir haben das ja schon mal diskutiert mit der Aufmerksamkeitsspanne unter 30 Minuten. Ich glaube, jetzt sind sie bei 20 Minuten bei den Kindern. Und ich denke, da haben die viel Arbeit reingesteckt. Und das ist sicherlich auch erst ein nächster Schritt. Es wird sicherlich bald welche geben, die so 35 verschiedene Steine aufeinander stecken und denen Melodien beibringen oder irgendwas dabei rauskommt. Kreativität kann jetzt nicht heißen, wir bleiben beim Bastelkasten und beim Chemiebaukasten. Ja, sondern da musst du halt schon mal einen Schritt weitergehen, weil ansonsten kriegst du auch die Zahlungsbereitschaft nicht abgeholt. Da bin ich wieder bei dir, Thorsten. Ich freue mich auf das erste Lego-Teil, wenn ich meinen 18-jährigen Sohn davon überzeugen kann, dass wir den noch zusammenbauen.
Ja, also mich muss da niemand überzeugen. Wie gesagt, ab Freitag wird bestellt. Anna hat es erwähnt. Ich bin also auch überzeugt davon, das wird eine sprudelnde Einkommensquelle für Lego werden. Du kaufst dir so eine Minifigur oder so ein Tag. Also so eine Minifigur kann halt eine Prinzessin, Pilot, ein Seeräuber, was auch immer sein oder ein Tier und macht dann dementsprechende Geräusche. Und mit den Tags kaufst du dir einen Hubschrauber, eine Rakete oder wo du diesen Tag verbaust, das Gebilde macht dann eben diese Geräusche. Und ich vermute mal, jeder Tag wird durchaus Geld kosten. Also von daher sehe ich Kinderzimmer, die nicht nur mit den klassischen Legosteinen bestückt sind, sondern zunehmend auch mit immer mehr Minifiguren und immer mehr Tags. Also mit anderen Worten, wunderbares Abo-Geschäft für Lego.
Man muss ja dazu sagen, auch jetzige ganz klassische Lego-Bausätze sind ja auch kein Schnapper. Also da legt man ja auch recht viel Geld schon mittlerweile auf den Tisch.
Nix ist bei Lego Schnapper. Aber ich will es nochmal betonen, was ich anfangs sagte. Ich finde wirklich das Geniale, also so wie ich das im Moment verstehe, habe ja noch nie damit gespielt, richtet es sich an die Kernkundschaft, Kinder und solche, die Kinder geblieben sind, die also mit den Originalsteinen bauen und spielen wollen.
Ja, und auch kompatibel ist im gesamten Ökosystem. Also, dass man da jetzt eben nicht eine völlig neue Welt und Kategorie aufmacht, sondern das einfach verbinden kann.
Ja, und in die anspruchsvolleren Bauwelten für Erwachsene kannst du das natürlich auch einführen. Also ich fange ja auch mit Star Wars an. Gerade frisch ist ja der berühmte Todesstern rausgekommen.
Also man muss sich auch immer bewusst sein, was Lego an Lizenzen an Disney beziehungsweise an die George Lucas Corporation noch zahlt. Das ist die andere Seite, die Lego immer im Griff haben muss. Die haben ja keine eigene Intellectual Property da drin. Also müssen sie gucken, wie sie damit weiterkommen. Und die Zahlungsbereitschaft jetzt nur zu erhöhen, weil da der neue Todesstern rauskommt, ist irgendwann auch ausgespielt. Also insofern ist auch der Gedanke, in der Eigenleistung, im Kernprodukt zu arbeiten, nochmal ganz wichtiger, auch vom Revenue Stream her.
Wir kommen zum zweiten Thema und diesmal geht es um eine nicht ganz so positiv konnotierte Geschichte, die schon ein paar Tage länger her ist, aber zum Ende des Jahres nochmal Fahrt aufgenommen hat in einigen führenden Wirtschaftsmedien. Und ich denke, die Diskussion, die sich da entsponnen hat, ist schon spannend, weil sie viel mit Marktorientierung, Shareholder Value und sehr aktuellen Diskussionen auch zu tun hat. Es geht um das Unternehmen Komoot, das eine intelligente Outdoor-Navigations- und Routenplanungsplattform entwickelt hat, die als App sowohl auf Android als auch iOS genutzt werden kann, um Routenberechnungen für Mountainbiking, alle möglichen Tracking-Touren etc. durchzuführen. Dieses Unternehmen ist gegründet worden im Jahr 2010 in Potsdam und zwar von deutschen und österreichischen Gründern, die sich damit der radfahrenden und wandernden Community andienen wollten, um ihnen bei ihren Outdoor-Aktivitäten zu helfen, mit Kartengrundmaterial, aber von vornherein auch schon sehr stark die Idee einer community-orientierten Plattform hatten und nicht nur eine reine Software-Applikation sein sollten. So können User eigene Routen hochladen, Kommentare abgeben, followen, können liken etc. Und diese frühe Ausrichtung auf die Gemeinschaft prägte die Identität von Komoot schon in den letzten Jahren nachhaltig und war eigentlich auch immer eine Value Proposition, die Leute dazu geführt hat, diesen Dienst zu nutzen. Was ist nun passiert? Das Unternehmen wurde 2025 an ein Private Equity Unternehmen verkauft, die Bending Spoons. Man sagt den Gründern nach, dass sie dabei nicht einen schlechten Reibach gemacht haben. Das ist ja gar nicht so verwerflich. Aber dann kurz nach der Übernahme hat dann das Private Equity Unternehmen auch erstmal 80% der Belegschaft rausgeworfen und hat damit eigentlich nicht nur in der Community selbst, sondern bei den Mitarbeitern und auch in den Medien den Eindruck hinterlassen, we got commoted. Und das war ein negativerer Begriff, als man sich vorstellen kann, weil natürlich dieser Verkauf, beziehungsweise hatten die Gründer über Jahre auch gesagt, sie wollten sich langfristig engagieren und wollten eigentlich gar nicht aus dem Geschäftsmodell aussteigen, plötzlich aber dann doch anscheinend so ein gutes Angebot bekommen haben, dass sie gesagt haben, komm, dann gehen wir halt. Und das an Private Equity relativ seelenlos zu verkaufen, hat bei der Community zu einem riesen Outcry geführt, beziehungsweise bei den Mitarbeitern natürlich auch zu hoher Frustration geführt und ist aus meiner Sicht ein spannender Fall von verschiedenen Verständnissen, was ein Geschäftsmodell ist, was ein Startup ist und wie so ein Startup auch seinen eigentlichen Wert generiert. Und da treffen also verschiedene Perspektiven aufeinander von der Shareholder Value, von der Community Value Perspektive. Und ich würde gerne mal mit euch diskutieren, ist das jetzt so schlimm oder ist das einfach nur ein Aufschrei, der jetzt wieder verstummt, weil die Leistung der Plattform dann vielleicht doch weiterhin so gut ist?
Ja, mir ist diese Schlagzeile auch schon im letzten Jahr begegnet. Gar nicht, weil ich sie selber gelesen habe, sondern weil sie mir aus der Community herangetragen wurde. Also das hat ja schon wirklich die Kernnutzer absolut bewegt und war für die Schocknachricht, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Meine ganz persönliche Beobachtung in der Nutzung dieser App, und ich nutze sie so peripher, ist, dass sie eigentlich besser geworden ist. Sie war vorher stark für die Community ausgerichtet und hat sich ja darum gedreht, dass eben diese Kernnutzer ihre Routen geteilt haben, war aber eben teilweise gar nicht mal so zugänglich, wie man sich das bei einer App wünschen würde. Wenn man jetzt reinschaut, wo die neuen Funktionen umgesetzt wurden, die App ein Redesign durchlaufen hat, muss ich schon sagen, sie ist besser geworden. Natürlich beobachtet man auch, dass jetzt mehr auf Monetarisierung gesetzt wird. Also man entgeht den Abo-Bannern schwieriger als früher. Aber ich würde sagen, sie ist in Summe besser geworden. Und das ist auch das, was ich insgesamt in diesem Feld beobachte, dass es dann häufig eben doch weitere finanzielle Mittel braucht, um Apps voranzutreiben und eben besser zu machen. Hier haben wir jetzt aber natürlich diese zwei Punkte, die total aufeinandertreffen. Einmal diese absolute Community-Orientierung, dieses absolut wertorientierte Unternehmen aus Deutschland und eben doch das recht seelenlose Private-Equity-Unternehmen auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist eben das, was jetzt hier aufeinander trifft und zu diesen Stimmungen geführt hat. In Summe würde ich aber sagen, ist die App vermutlich besser geworden. Und ich glaube, es ist ein Thema, was vor allem eben diese Kernnutzerschaft aus den früheren Zeiten bewegt und die Mitarbeitenden bewegt, aber vermutlich nicht in der breiten Masse ankommt.
Das sind halt zwei Dinge. Das eine ist, was Markus ja klar lanciert hat, ist es in irgendeiner Form ein Verhalten, was man den Gründern vorhalten kann. Also ich persönlich gönne denen jede Million. Die Frage ist aber, und so kann man aus meinem Blickwinkel durchaus auch auf viele andere Startups schauen. Was war die Kultur, die jahrelang in so einem Startup, später Scale-up, gelebt wurde? Was wurde den Mitarbeitenden versprochen und was wurde ihnen nicht versprochen? Und hier können wir uns natürlich nur auf das stützen, was wir aus der Presse wissen. Offensichtlich wurde denen etwas versprochen, was die Gründer, die Leute, die das Unternehmen gegründet haben, nicht eingehalten haben, schlichtweg. Die wussten genau, als sie ihr Unternehmen Komoot an Bending Spoons verkauft haben, was da passieren wird. Weil das ist deren Geschäftsmodell, Kosten runter, und das ging immer einher mit Massenentlassungen. Und letztendlich, gut, das ist nicht frevlerisch, wenn man Kunden findet, Preise rauf. Das ist der eine Punkt. Und das andere, mit wem man auch immer redet, wer dieses Produkt nutzt oder auch, wenn man Fachmagazine studiert, ja, Komoot ist ein Top-Produkt. Kürzlich erst Vergleichstest in der FAZ zu solchen Outdoor-Apps. Komoot ist auf Platz 1 gelandet. Also von daher, wunderbares Produkt.
Ich tue mich ein bisschen schwer, das da einfach so auf die Funktionalität runterzuschrauben. Natürlich kannst du, und da hat Hanna vollkommen recht, musst du in diese Apps extrem Geld reinstecken, damit die aktuell bleiben. dass die gerade momentan den KI-Schub mitgehen und. Da musste einiges tun und dass das auch Ökonomien zur Folge hat, die Arbeitsplätze betreffen. Damit habe ich auch nicht so eine Challenge. Was ich halt nur sehe, ist, dass Komoot damit in eine andere Phase eintritt, mit dem sie einige überrumpelt haben und einige relativ wichtige Leute. Und das sind die früheren User, die sich sehr mit dem Produkt identifiziert haben, die sie aktiv genutzt haben, um ihr Geschäft aufzubauen, die sie genutzt haben, um ihren Marktwert zu schaffen, weil es ist ja nicht die Funktionalität, sondern das Netzwerk, was du kaufst, was du an sozialem Wert da generierst. Und ich glaube, da ist schon einiges zu Bruch gegangen, was jetzt vielleicht dem neuen User, dem es quasi darum geht, die Funktionalität zu haben, gar nicht mal so ins Markt spielt. Aber das ist ähnlich wie mit einem alten Apple-User und einem neuen Apple-User gewesen, als der iPod kam. Und in Sachen Monetarisierung macht Bending Spoons, muss ich ganz ehrlich sagen, einen recht krassen Job. Also ich kenne das von den anderen Plattformen und Geschäftsmodellen, die sie da betreiben. Das ist teilweise so penetrant, dass du dich eher fragst, trittst du aus oder machst du weiter bei dem Ganzen? Weil teilweise ist die Monetarisierung so hart angelegt, dass du sagen musst, so viel ist mir das dann auch nicht wert und dann mache ich das lieber über ein anderes Programm. Da finde ich, da sind sie schon sehr hardcore unterwegs. Klar, kann man jetzt sagen, das ist nicht Venture Capital, sondern es ist Private Equity. Die müssen anders denken. Aber ich bin mal gespannt, wie viele dann wirklich noch übrig bleiben, die nur aufgrund der reinen Funktionalität sagen, das Produkt will ich weiter nutzen.
Die Kritik ist völlig berechtigt an diesem Private Equity Unternehmen. Also das sieht man ja auch. Und dass man auch gar nicht weiß, ob das wirklich so weiter in eine gute Richtung geht, ist ja auch jetzt gerade die Diskussion. Also jetzt haben sie AOL kürzlich gekauft für Unsummen. Und ob sich das dann alles weiterhin auch rechnet, ist ja auch eine Frage. Plus eben diese Thematisierung mit der Monetarisierung. Also diese Kritik sehe ich ja auch und teile ich. Wenn ich jetzt aber wirklich nur auf Komoot schaue, da muss ich sagen, die App ist besser geworden, die Daten sind weiterhin dort gegeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie jetzt die Internationalisierung hinbekommen, eben auch über Europa hinaus. Und dann wird es vermutlich ein besseres Produkt. Die Daten sind weiterhin drin, ob das jetzt ethisch, philosophisch oder sonst wie gut ist für die Kerncommunity, die vorher da war. Absolut teile ich die Diskussion. Ich vermute nur trotzdem, jetzt hier in diesem ganz spezifischen Fall hat es dem Produkt was gebracht.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Ich möchte mit euch über eine interessante Kolumne von Michael Brandner sprechen. Michael Brandner ist regelmäßiger Kolumnist von Horizont, dem Branchenmagazin, und im Hauptberuf ist er Markenexperte. Und er arbeitet mit folgender These: Markenstärke kann für Unternehmen in Transformationszeiten auch zum großen Problem werden. Er führt das insbesondere am Beispiel der Automobilindustrie aus, wo die großen deutschen Marken Mercedes, BMW, VW und Porsche die Märkte in den letzten Jahrzehnten beherrscht haben und nun vor der Herausforderung stehen, in die Märkte für Elektromobile erfolgreich vorzudringen. Er sagt zu Recht, was zeichnet Markenstärke aus? Dass der Kunde, die Kundin eine klare Vorstellung dafür hat, was man unter einer Marke kaufen kann. Und er formuliert auch, die stärksten Marken besitzen ihren Markt im wahrsten Sinne des Wortes. Marken werden zu Synonymen für Produktkategorien, also das wäre sozusagen das extremste Beispiel, dass man in Deutschland zum Beispiel, wenn man ein Papiertaschentuch verwendet, von Tempo spricht. Oder wenn wir über den Markt der Fernbusse nachdenken, wird man schnell auf Flixbus kommen oder McDonald's gleich Hamburger etc. Und seine These ist, wenn wir in einer Transformation sind, also mit anderen Worten, Substitutionsprodukte immer überlegener werden, dann sei es ein Nachteil, wenn man eine Kategorie derart als Marke besetzt. Und er formuliert, dass Anbieter wie Tesla, BYO aus China oder Polestar hier einen natürlichen Wettbewerbsvorteil im Kommunikationswettbewerb gegen die etablierten Marken eben Mercedes, BMW, Audi, VW und Porsche hätten. Ja, meine Frage an euch ist jetzt die, kann man das so apodiktisch behaupten?
Also als ich den Artikel las, fand ich A, interessante These. Spannender Zugang, weil natürlich Marken mit dem Besitzen bestimmter Plätze im Kopf natürlich schon was mit Kontinuität zu tun haben. Und auf der anderen Seite, je länger ich das gelesen habe, desto mehr habe ich gedacht, Hallo Clayton Christensen, Innovators Dilemma spricht eigentlich von nichts anderem. Und Clayton Christensen hat damals schon relativ deutlich genau solche Bezüge zu solchen Possessions von Räumen gehabt, wie sie in dem Artikel beschrieben werden. Der spricht dann auch immer von den Good Enough Products, die so wichtig wären, die ohne Marke eigentlich in den Markt reinkommen und Vorteile haben. Ich glaube, wir haben jetzt die logische Weiterdenke des, wie es Caroline Frankenberger nennt, des Transformers-Dilemmas, was also bedeutet, dass ich verschiedene S-Kurven gleichzeitig bearbeiten muss. Aber das ist immer ein Spiel zwischen Kontinuität, Flexibilität und, ich sage mal, Herkunft. Wenn ich mir aber angucke, wie andere Unternehmen ihre Marken konsequent auch weiterentwickelt haben, dann kann man in der Vergangenheit gute Beispiele finden, wo Marken gut in der Lage waren, einen neuen Raum auch zu besetzen. Denkt dann nur an den X5 von BMW damals, der die Marke völlig in neue Sphären gepusht hat. Oder eben auch, wie es bei Porsche teilweise versucht wurde mit der Elektromobilität. Da kann man zustimmen, dass das wahrscheinlich nicht der richtige Move war. Aber ich denke, das geht in den Gesamtkontext, wie bewege ich mich in Transformationen und wie gehe ich auch mit meiner Marke in den Transformationen um, dass ich aktuell bleibe und nicht irgendwie an den Legacies hänge. Und da gibt es für mich keine Betrachtung nur der Marke oder nur des Transformers oder nur der Innovation. Da muss ein Unternehmen verstehen, wie es sich weiterentwickeln will und was es dann auch kommunikativ und in der Markenführung tun muss. Und das ist eben dann wieder nicht nur Aufgabe der Marketingabteilung, sondern da muss sich ein Unternehmen im Klaren darüber sein, dass man neue Sphären und neue Plätze auch besetzen muss. Und dass der Wettbewerb da härter wird, sorry. Also, it ain't no picnic either. Und ich denke, bei VW sieht man es ganz gut, dass die sich darüber im Klaren sind, was die Konsequenzen sind. Da haben sie auch ein bisschen hin und her geruckelt, aber für mich ist es kein losgelöstes Markenthema.
Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich glaube auch, das ist eine zu starke Schwarz-Weiß-Betrachtung und die Marke wirklich so statisch zu betrachten, mit dem Produkt und den funktionalen Eigenschaften gleichzusetzen. Ich denke, das greift zu kurz. Also dann gibt es ja eben schon noch die anderen Aspekte, die emotionalen, die sozialen Aspekte der Marke oder Eigenschaften und dann eben auch all das, was neu entwickelt wird, neue Produkte, Innovationen, shapen die Marke gleichermaßen wie auch die kommerziellen Aktivitäten drumherum, also wie ich diese Produkte auf den Markt bringe. Und ich glaube, das greift einfach zu kurz zu sagen, die Marke ist gleich das eine Produkt, für die sie steht. Und das macht ja auch gute Marken aus, dass sie eben eine Markenidentität haben, die abstrakter gefasst ist und die nicht so stark nur auf ein Produktfeature oder ein Produkt bezogen ist. Auch wenn wir jetzt hier im Automobilsektor an BMW denken, dass es weiter gefasst wird, mit Freude beispielsweise. Und dann fielen mir eben auch noch Beispiele ein aus der Vergangenheit, wo eben diese Transformation meines Erachtens gut gelungen ist, auch außerhalb der Automobilbranche, also Rügenwalder beispielsweise oder Leica. Ich würde sagen, das sind gute Cases, wo es eben gelungen ist, aus diesen sehr stark besetzten Marken, die für ein Produkt stehen, also Rügenwalder ganz klassisch, die Fleischwaren, eine Transformation zu erzielen und das unter derselben Marke.
Ich finde, der Michael Brandner hat schon einen Punkt. Und ich finde auch seine Formulierung sehr gelungen. Er spricht ja von mentalen Altlasten. Für viele Markenmanagerinnen und Manager ist das schon ganz entscheidend, sich dies vor Augen zu halten, dass das, was in der Vergangenheit ursächlich für den Erfolg war, eben zum Beispiel ikonische Produkte, dass die dann in einer neuen Welt zur mentalen Altlast werden können. Und ich denke, er hat auch einen Punkt, wenn er das kritisch diskutiert mit Blick auf die gesamte deutsche Automobilindustrie. Ich bin nämlich noch nicht ganz überzeugt davon, dass die rein markenstrategisch die richtigen Ansätze haben. Also wenn ich mir BMW ansehe, gefällt mir deren Zugang eigentlich, dass sie eben mit dieser neuen Reihe jetzt agieren. Aber wenn ich mir das im Detail ansehe, ist das doch relativ komplex. Also dieser Begriff neue Reihe, habe ich inzwischen eher den Eindruck, dass das eine interne Terminologie ist, als eine Terminologie, die zum Kunden weitergegeben wird. Weil das Produkt, was im Markt existiert, hört ja auf dem Markennamen iX3. Und dann den nächsten Schritt noch zu machen, jetzt sollst du lernen, das ist neue Reihe, die wir da etablieren wollen, scheint mir schon ein weiter Weg zu sein. Auf der anderen Seite, Hanna, du hast es angedeutet, BMW als Marke hat sicherlich einen Vorteil, weil man ja Freude in den Mittelpunkt stellt und nicht unbedingt die Technologie, auch wenn wir natürlich BMW mit einem Dreier BMW verbinden, der letztendlich in der Vergangenheit ein Verbrenner war. Ich denke schon, dass das eine Herausforderung ist. Und diese Herausforderung stellt sich durchaus auch anderen Marken in anderen Märkten.
Dass es die Herausforderung gibt, will ich überhaupt nicht bezweifeln. Ich glaube nur, dass sie in einem anderen Kontext behandelt werden muss und die nicht nur heißen kann, es sind Markenaltlasten, sondern genauso wie ich in der Unternehmensführung meine Markenwahrnehmung als Grundstock von Stärken und Schwächen nehmen muss, so muss ich hier auch hingehen und mich eigentlich anschließen an die anderen Bereiche, die sich in der Transformation befinden und dort einfach auch flott mitarbeiten. Und das ist das, was ich meine. Das ist jetzt kein losgelöstes Markenthema meiner Meinung nach, sondern es ist ein ganzheitliches Problem der Unternehmensführung, dass Transformation heute zum Tagesgeschäft gehört. Richtig ist die Wahrnehmung, dass da sicherlich einige die Tragweite nicht erkennen. Ich glaube aber trotzdem, dass es etwas ist, was zum kontinuierlichen Job eines Marketing- oder einer Markenführungspersönlichkeit ist, genau das im Blick zu haben. Und ich glaube, dass du eher dann intern die Challenges hast, zwischen Technologie, Stichwort neue Reihe, wie benennen wir das schon intern, wie gehen wir damit um, dass das sicherlich ein Thema ist, ist keine Frage. Aber das ist nicht kein neues Thema, sondern das habe ich selber mit einigen Unternehmen auch schon in der früheren Diskussion von Transformationen gehabt, dass du halt die Außenwahrnehmung da nie außen vor lassen solltest.
Ich stimme dem absolut zu, wenn man sagt, Marken sind Altlasten im Hinblick darauf, dass sie eine Selbstzufriedenheit erhöhen und dass man sich auf einer Markenhistorie ausruht und sagt, wir sind eh die Bekanntesten, die Größten und Besten quasi. Dann ja, dann kann das eine Altlast werden, aber ja nicht unbedingt auf der Kundenseite. Also, dass man sich diesen Herausforderungen stellen muss, steht, glaube ich, außer Frage.
Der Begriff Altlast sagt durchaus aus, dass da was Negatives drin steckt. Ich bin da natürlich vollkommen einig mit euch, dass in Marken, nehmen wir Audi, nehmen wir Mercedes, BMW, extrem viel Positives drin steckt, auch für die neuen elektrischen Märkte. Und da haben natürlich die Newcomer alle Nachteile. Aber grundsätzlich ist das ein Kommunikationsproblem. Wenn du Porsche bist, konntest du in der Vergangenheit einfach einen 911er hinstellen und sagen, hier haben wir das Produkt, das passt hundertprozentig zu meiner Marke. Jetzt hast du da einen Taycan und der stellt sich dann doch schon noch eine andere Frage.
Ich würde gerade im Fall Porsche, würde ich den Cayenne nicht vergessen wollen, weil genau der war ja die Herausforderung, wo man gesagt hat, wie kriegst du es hin, von einem 911er zu einem Cayenne zu kommen? Und da hat Porsche damals schon genau eigentlich die richtigen Gedanken gehabt. Ich glaube, beim Taycan dasselbe nochmal nachzudenken und zu verstehen, wo die Kategoriengrenzen sind, da gebe ich dir absolut recht, keine Frage. Ich weiß nicht, ob Selbstgefälligkeit der Markenführung ist, wie man es ja mit Altlasten formulieren könnte und sagen könnte, na, die Marke wird schon aushalten, das ist unser Asset, den wir in die Zukunft bringen. Da würde ich mich auch schwer tun. Was ich aber glaube, ist, dass die Mechanik des Markentransfers, die Denke, wie du so einen Transfer führst, also wie schaffst du es nicht nur den Goodwill aufs neue Produkt zu schieben, sondern wie schaffst du vor allen Dingen für deine Gesamtmarke eine neue Wahrnehmung zu schaffen. Das Modell gilt immer noch. Nur das musst du richtig spielen können. Und da sehe ich die Gefahren, weil die Grenzen der Wahrnehmung, die Kategorien noch nicht so gesetzt sind. Ich meine, wäre Tempo neu eingeführt worden und gleichzeitig als Deo, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber Tempo war damals nur Papier. Und da hat man die Grenzen angezogen und die Kategorie besetzt. Und genauso muss man sich heute im Klaren darüber sein, wenn ich in eine Kategorie besetze oder versuche, in einer Kategorie zu arbeiten, dann muss ich die heute in anderen Sphären definieren. Und das hat Jean-Noël Kapferer mit seinem Modell schön gemacht. Da musst du über Formeln reden, da musst du über Visionen reden und dich nicht auf die Produktfunktionalitäten verlassen. Also
ja, abstrakter werden.
Abstrakter und gleichzeitig relevant bleiben, das ist ja ein Problem.
Nein, abstrakter meine ich nicht negativ, sondern abstrakt genug eben, dass du es auch übertragen kannst auf neue Bereiche. Und das würde ich sagen, ist das, was BMW macht, das, was auch Toyota macht. Also
klar weiß man, wie Markentransfer oder Image-Transfer funktioniert. Porsche und Cayenne, wunderbar. Das Besondere hier an der Diskussion ist, dass eine Leistung eine andere Leistung hundertprozentig substituiert, dann ist es eben eine besondere Herausforderung, in so einem Feld zu agieren. Das war's für heute. Lego will mit seinem neuen Smart Play System das kreative Spielen revolutionieren. Sind intelligente Plastikbausteine, die Geräusche machen und leuchten können, die Zukunft des Spielens?
Die Routenplaner-App Komoot wurde für 300 Millionen Euro im letzten Jahr von dem italienischen Private Equity-Giganten Bending Spoons übernommen. Haben die Gründer, die Biker und Hiker-Community sowie ihre eigenen Mitarbeitenden verraten, ist der funktionale Nutzen bedeutsamer als der Community-Nutzen? Horizont-Kolumnist Michael Brandner stellt die These auf, dass starke, etablierte Marken zur gefährlichen mentalen Altlast in Zukunftsmärkten werden können und den Weg für neue Marken freimachen. Ist dies wirklich so? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun, well.